Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Für die Folge hier bin ich mit dem Thomas Feldmann zusammengesessen und wir haben ausführlich über Trauer und unseren Umgang damit geredet. Mich hat im Gespräch mit ihm ein Aspekt in diesem Thema besonders interessiert. Wie erleben eigentlich Männer oder genauer männlich sozialisierte Menschen Trauer und wie gehen sie damit um? Was für einen Ausdruck finden sie dafür? Es geht natürlich nicht darum, Menschen über einen Kamm zu scheren oder in einen Topf zu rühren, sondern um die Frage, wie uns Rollenbilder beeinflussen, mit denen wir gross werden und wir überall in der Gesellschaft erleben. Auch im Thema Trauer. Der Thomas Feldmann führt nämlich eine Praxis für Einzel- und Paartherapie zu Luzern. Er ist Trauerbegleiter und leitet eine Männerpraxis. Er richtet sich also mit seinem Begleitungsangebot als Mann auch ganz spezifisch an Männer. Der Thomas kennt vielleicht die einen HörerInnen auch als Supervisor und Kursleiter in Palliativcare und Sterbe- und Trauerbegleitung. Und er leitet auch die Fachstelle Begleitung in der letzten Lebensphase von der Caritas Zentralschweiz. Natürlich reden der Thomas und ich, und wir sind übrigens richtig lang zusammengesessen. Was du da hörst, ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch. Natürlich reden wir nicht nur über Trauer bei Männern, sondern überhaupt auch über Abschied und Veränderungen, über Sterben und Tod und über unsere Abschiedskultur. Der Thomas erzählt auch von seinem persönlichen Umgang und seinem Bewusstsein für die Endlichkeit mitten im Leben. Als Berufsmensch, als Partner, als Vater, als Grossvater, als Freund, als Sohn und Brüder, als Mensch. Ja, hoi Thomas.
Sali, Elena.
Schön, dass ich mit dir über Sterben reden darf, dass du bei mir im letzten Stündli zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, ich habe mich gefreut auf die Begegnung mit dir.
Sehr schön. Wir dürfen hier bei dir in der Stube zusammensitzen und die Aufnahme machen. Merci vielmals auch für das.
Ja, gerne.
Und ich habe mir in der Vorbereitung recht viel Gedanken gemacht und bin irgendwann wie auf die Frage gekommen, ist Trauer ein Problem?
Ja, ich würde nicht sagen, Trauer ist das Problem, sondern Trauer ist die Lösung. Weil Trauer ist ja eigentlich ein Ausdruck, ein natürlicher Ausdruck oder, von uns Menschen, wenn wir zu tun haben mit Verlust und Abschied, dann ist Trauer eigentlich eine natürliche Reaktion. Darum ist es nicht das Problem, sondern eigentlich die Lösung, dass wir dann, dass Trauer uns eigentlich auch eine Wegbegleiterin ist in diesem Abschied.
Ich bin eben darum drauf gekommen, weil ich wie so von der landläufigen Meinung hergekommen bin, wenn man zu einem Therapeut, zu einer Therapeutin geht, dann hat man ein Problem. So. Oder das ist auch zumindest etwas, was ich noch oft gerade von Freunden, von Männern höre. Ich habe doch kein Problem, also muss ich auch nicht in Therapie. Und du machst Trauerbegleitung.
Ja, gell, also gut, es gibt Männer, auch Frauen, auch Männer, die kommen, die sagen, ich habe ein Problem. Und ich frage dann nicht so sehr nach dem Problem, sondern ich frage nach dem Anliegen, das sie haben. Also wären es so Entwicklungswünsche, Veränderungswünsche da drin?
Also nur um das klarzustellen, mir gefällt natürlich deine Antwort, darüber ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ich würde das sehr wohl auch so empfinden, aber gleich ist es ja ein Gefühl, wo man manchmal so denkt, kann das bitte mal aufhören? Also, oder ich?
Ja. Gell, und Trauer hat ihre eigene Geschichte. Also jeder Mensch hat eine Geschichte mit der Trauer. Das ist sehr individuell. Und Trauer geht nicht weg, wenn ich sage, ich will sie nicht haben. Sondern es ist ja, ich meine, wir trauern ja nur über Sachen, wo uns am Herzen liegen. Weil Trauer ist ja eigentlich auch ein Ausdruck von Liebe und Verbundenheit. Ich trauere ja nicht um etwas, wo mir egal ist. Dann wäre es mir egal. weil es mich gar nicht so beschäftigen. Mhm. Darum ist Trauer immer auch ein Ausdruck von Verbundenheit und Zugehörigkeit, Liebe. Mhm. Und dort drin liegt ja auch ein Heilungsprozess, oder? Dass ich Trauer kann, wie als, ja, es bringt mich eigentlich in Verbindung mit dem, was ich verloren habe. Mhm. Und das ist ja dann auch eine Aufgabe eigentlich in der Trauer, verbunden zu bleiben mit dem, was ich verloren habe. Sagt das ein Mensch, sagt das eine Idee, die ich gehabt habe, sagt das eine Möglichkeit. Und das gleich noch als Teil von meinem Leben anzuschauen und mit dem weiterzugehen, hilft vielleicht in einer anderen Form, als ich mir das gewünscht hätte.
Aber wenn ich verbunden bleibe damit, tut es mir dann nicht einfach immer wieder aufs Neue weh?
Doch, das ist so. Aber ich glaube, dass sich die Trauer eben auch verändern kann und dass die Liebe auch bleiben kann, gerade zwischen dem Menschen, den ich verloren habe, dass ich ja nur gut weiterleben kann, wenn ich verbunden bleibe mit dem Menschen und dass die Liebe eine andere Form bekommt, als jetzt im direkten Vis-à-vis, wo ich jemanden habe, der noch da bei mir ist, ich verbunden bleibe über den Tod raus. Und dass die Liebe auch eine eigene Form bekommt, oder? Und darum finde ich es auch wichtig, dass wir so Ritual haben, dass wir Orte haben, wo die Liebe auch darf zum Ausdruck kommen.
Also wenn ich so ein bisschen in die Trauer reingehe, dann komme ich eigentlich erst Spielraum über zum die Beziehung zu dem Mensch oder eben dieser Vorstellung neu gestalten.
Würde ich so sagen, ja. Ja, und das ist, glaube ich, eine Aufgabe dieser ganzen Traueraufgaben, oder wie kann ich? Ich bin ein bisschen allergisch gegen die Vorstellung von. Man hört ja manchmal, ja, du musst halt loslassen.
Ja.
Mhm. Musst halt nur loslassen. Und ich glaube, dass gerade wenn es darum geht, wenn man einen Menschen verloren hat oder auch Verluste erlebt hat mit sich selber, also im eigenen Leben, oder? Dann geht es ja eigentlich nicht darum, das loszulassen, sondern mit dem verbunden zu bleiben. Das wäre eigentlich die Sehnsucht, die wir haben, oder? Wir wollen eigentlich verbunden bleiben mit, zum Beispiel mit einem Menschen, den wir gerne haben. Wir wollen nicht, dass der geht. Mhm. Und dass wir den loslassen müssen.
Und gleich, wenn ich jetzt zu fest klammere, ist wahrscheinlich meine Aufmerksamkeit so fest dort, dass ich mein Leben fast nicht leben
kann. Ja, das kann sein, dass ich zu fest verwunden bleibe. Oder? Darum geht es darum, auch in der Trauerbegleitung geht es darum, gut zu schauen, wie kann ein Mensch verbunden bleiben und gleich seinen eigenen Weg mit dem Verlust weitergehen. Mhm. Um das geht es eigentlich. Das verändert sich. Das kann am Anfang sehr schmerzhaft sein. Dass man sich fast nicht kann. Ich habe manchmal auch Männer in der Praxis, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, also weiter zu leben, also verbunden zu bleiben. Ich muss das wie abschneiden. Mhm. Es tut so weh und es beschäftigt mich so. Ich muss schauen, dass es irgendwie los wird. Mhm. Und dann muss ich auch einmal sagen, ich glaube nicht, dass das einfach so los kann werden, sondern du musst mit dem gehen. Das ist die Aufgabe, oder? Mit dem weiterzugehen.
Und wie reagieren dann die Leute auf das?
Ja, ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich ein Prozess, ich knall ihnen natürlich nicht einfach so eine therapeutische Wartung um Tore, sondern ich gehe mit ihnen natürlich den Weg. Was würde das bedeuten? Also was tut denn so weh? Oder was ist denn so schwierig, wie die Vorstellung, ich bleibe verbunden in meinem Leben und gleich. Oder manchmal ist es dann so, dass sie wie das Gefühl haben, ich kann dann gar nicht mehr wirklich mein Leben leben. Ich bin dann gar nicht mehr frei. Ich werde unfrei in dem, dass ich verbunden bleibe. Mhm. Oder? Aber eigentlich glaube ich, dass da drin ja die Freiheit liegt, verbunden zu bleiben und nicht wollen, etwas aus meinem Leben rauszuhaben, was eigentlich zu meinem Leben gehört. Mhm. Das ist so ein, glaube ich, ein Geheimnis in unserem Leben, oder? Dass wir über Zustimmung und sagen, das ist ein Teil von meiner Geschichte. Mhm. Und es wird immer ein Teil von meiner Geschichte bleiben.
Und ist auch ein Teil von meiner Identität in dem Sinn.
Genau, und gerade wenn wir Menschen verloren haben, oder? Also gerade zum Beispiel, wenn man ein Kind verloren hat, wo ja auch eine schlimme Erfahrung meistens ist, die glauben, dass die Kinder oder die Menschen, die wir verloren haben, dass die einfach ein Teil bleiben von unserem Leben. Und das, natürlich kann einem das immer wieder. Darum hört auch, darum kann man nicht sagen, Trauer hört irgendwann einmal auf. Es wird vielleicht weniger intensiv, aber es kann immer wieder Situationen geben, wo man sehr, sehr, sehr berührt ist und sehr beschäftigt ist mit dem Verlust. Und das kann manchmal sein, Also ich erlebe das heute noch, oder? Unsere Mutter, die ist gestorben, die ist gerade so 50 gewesen. Und es gibt Situationen noch heute, gerade wenn ich in Kontakt bin mit meinen eigenen Kindern oder jetzt auch mit den Enkeln, dass sie meine Mutter nie erlebt haben. Mhm. Und das tut mir einmal so weh, also zu merken und zu sagen, das ist jetzt aber schon eine Weile her, oder? Und gleich, manchmal, Trauer hat manchmal so Tage geschafft, dass sie einem wie erinnert an eine Situation, als wäre es gerade gewesen. Mhm. Es gibt keine Distanz. Und das ist mit unseren Emotionen so, oder? Die können sich in einer Situation zeigen. Unvorbereitet, plötzlich. Mhm. Plötzlich bin ich ganz tief drin, oder?
Und das würde sich auch nicht ändern, wenn man versuchen würde, den Teil aus dem Leben quasi abzuschneiden?
Nein, ich glaube erst recht. Aha. Erst recht würde man dann überfallen, oder?
Das würde uns umso böser überraschen, quasi.
Ja, klar. Also das, was wir verdrängen, das ist ja dann gleich noch da. Es ist ja nicht so, dass wenn wir etwas verdrängen, dann, dass das nicht eine Wirkung hat. Mhm. Das wirkt erst recht. Mhm. Nur ich glaube, dass wir besser damit umgehen könnten, wenn wir dann wirklich auch einen Platz geben, ja, in unserem Leben.
Ja. Jetzt hört man ja und ist, ich weiß auch nicht, landläufige Meinung möglicherweise, dass es ein bisschen Unterschied gibt, auch bei den Geschlechtern. Also dass Männer oder männlich sozialisierte Leute anders umgehen mit Trauer als weiblich sozialisierte Menschen. Das stimmt oder nicht, weiss ich natürlich nicht. Was ist denn das in deiner Wahrnehmung?
Ja, meine Wahrnehmung ist es so, dass es so Unterschied gibt. Ich sage nicht, Männer trauern anders als Frauen, sondern ich glaube, es gibt viel Ähnliches, viel gleiche Erfahrungen auch. Und es ist ja nicht so, dass ihr Frauen oder Menschen, die sich als Frauen wahrnehmen und definieren, dass die alle gleich trauern. Und
nein, eben,
ja. Es gibt ja grosse Unterschiede auch unter den gleichen Geschlechtern. Und gleich gibt es so, glaube ich, hat sehr auch zu tun mit unserem, wie wir geworden sind, oder? Also die Definition von Männern und Frauen hat natürlich zu tun, vor allem, es gibt so sehr biologistische Ansätze oder evolutionstheoretische Ansätze, oder, wo sagen, Männer sind so qua Geschlecht und Frauen sind so durch ihr Geschlecht und so. Ich glaube, das stimmt nicht. Es gibt keine biologische Determinierung in Bezug auf Trauer. Man sagt, Männer, weil sie Männer sind, Trauer und so. Das glaube ich nicht so. Sondern was wesentlich ist, dass wir zu dem, wo wir sind, geworden sind. Also das heißt, das du im Gender, oder? Wir werden eigentlich zu Männern und zu Frauen oder zu dem, wie wir uns fühlen und definieren und wahrgenommen werden. Das ist ein Teil von unserer Sozialisation, von unserer Geschichte, von unserer Gesellschaft, von dem Rollenverständnis, von Rollenerwartungen. Ich glaube, das macht uns zu dem, wo wir sind. Mhm. Und da gibt's natürlich schon Ähnliches, also was ich immer wieder erlebe. Oder? Ich schaue eher auf das, was mir entgegenkommt, also weniger auf Theorien, ich schaue eigentlich auf das Phänomen. Mhm. Das ist, so funktioniere ich. Also ich schaue, was ist die Wirkung, was sehe ich bei meinem Gegenüber und was nehme ich dort wahr und gehe mit dem. Und da erlebe ich schon, dass es etwas gibt, wo ich bei Männern ähnlicher erlebe, als ich das bei Frauen erleben.
Mm. Und das wäre?
Das ist einfach also die Art und Weise im Umgang mit Gefühlen, jetzt wie mit Trauer, mit Schmerz, mit Ohnmacht, mit Irritation, Kontrollverlust, mit all diesen Gefühlen merke ich, dass man häufig, sage ich jetzt mal, in meiner Begleitung Mühe haben mit dem. Mm. Ich würde nicht sagen, Männer haben Mühe vor starken Gefühlen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, Männer, die sehr, sehr einen guten Zugang haben und können gut umgehen mit starken Gefühlen. Aber das ist dann vielleicht, das könnte dann auch Gefühl sein von Freude oder von sich mutig fühlen oder sich entschlossen fühlen oder solche Gefühle, das sind ja auch starke Gefühle. Oder? Aber das so Gefühle wie Trauer, Schmerz, und zwar mehr so seelischer, psychischer Schmerz, nicht so sehr der Schmerz, den sie körperlich spüren. Dort können Männer noch relativ gut mit umgehen, respektive, was soll ich jetzt sagen, manchmal viel zu lang aushalten, oder? Also der körperliche Schmerz viel zu lang aushalten, oder? Bevor sie zum Beispiel zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehen, sich Hilfe holen und das Gefühl haben, ich muss das irgendwie aushalten. Bis vielleicht dann ihre Frauen sagen, so, jetzt gehst du zum Doktor. Mhm. Also das erlebe ich, dass dort der Mann dann so körperlichen Schmerz viel zu lange aushalten, oder? Und ich erlebe in der Praxis immer wieder Männer, die so mit somatischen Schmerz kommen. Rückenweh, Magenweh, Herzweh, so. Und ich dann erst so im Gespräch dann drauf komme, dass das auch ein Ausdruck ist von einem psychischen Schmerz. Mhm. Also zum Beispiel Verlust, Trauer, Ohnmacht, so nicht mehr weiter wissen. Mhm. Und dass sich das dann körperlich ausdrückt. Mhm. Aber es ist, ja. Und dass ich dann immer wieder erlebe, oder, bei Männern, dass sie kommen und sagen, hey, mach das weg. Also du musst mir helfen, dass das weggeht.
Ja.
Also sie kommen eigentlich mit dem Reparaturauftrag.
Genau, das wäre auch
so. Ja, sie sagen eigentlich, irgendwie kannst du mir helfen, dass das wieder funktioniert. Also körperlich, auch die Gefühle, die ich habe, ob das Trauer ist oder Verunsicherung, Kontrollverlust und so. Ich muss wieder funktionieren. Also fest mit so einem Funktionsmodus verbunden sind. Ja, wo ich dann auch finde, und wie ist denn das jetzt einfach mal, auch das mal auszuhalten, dass jetzt auch du Kontrolle verlierst? Mhm. Wie ist denn das? Und so, also das ist dann eigentlich so, die Arbeit geht dann dorthin, oder so mehr auszufinden, was bedeutet das für dich, denn jetzt das so zu erleben.
Und was kommt dann? Also es ist mega spannend, was du erzählst. Ich finde, es ist irgendwie sehr fest das, was ich jetzt auch sonst wahrnehme, so in meinem Umfeld. Mhm. Das, also, ich weiss einmal gar nicht so genau, wie ich das muss einordnen muss. Man hat manchmal das Gefühl, dass Frauen, wenn so etwas, oder es ist ja dann oft etwas, was von außen kommt. Du hast nicht entschieden, es wird für dich entschieden, eben. Dein Kind ist gestorben. Das ist so, du bist so fremdbestimmt. Und das ist, ich meine, es ist natürlich wahnsinnig schlimm, aber in meiner Wahrnehmung ist wie, dass Frauen wie schneller an den Punkt ankommen, also die, die ich kenne, wo sie wie sagen, das ist jetzt so. Und was mache ich jetzt mit dem? Und dass ich Männer viel länger erlebe in dieser Phase von «Nein!» Nicht mit mir. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde, es hat so ein bisschen Parallelen zu dem, wo du sagst, oder? Ja. Kontrollverlust, Ohnmacht. Dass wie so das dort hergeht. Wie ich das Gefühl habe, bei Frauen passiert es viel schneller. Ich weiss nicht, ob es wegen dem einfacher ist oder ob es für die Männer. Ich weiss nicht. Aber das ist so etwas, was ich noch spannend finde in der Beobachtung. Hat das nichts miteinander zu tun in deinen Augen?
Ja, ich glaube immer wieder auch bei Männern und Frauen, oder, dass ein bisschen unterschiedlicher Umgang, also mit Abschied und Trauer, mit Verlust. Also, was ich erlebe, ist, dass Männer wie auch nicht wettet über das, was da passiert ist oder was ihnen passiert ist oder auch als Eltern ihnen passiert ist, über das reden, weil es eh nichts ändert.
Ja.
Es ändert eh nichts mehr, also warum wollen wir dann darüber reden? Mhm. Ich möchte nach vorne schauen und es muss weitergehen. Mhm. Und dann sehr in einen Funktionsmodus hineinkommen und dann organisieren und machen.
Was aber auch eine Überlebensstrategie ist.
Natürlich, das ist eine Überlebensstrategie, die natürlich auch eine Berechtigung hat, oder? Und ich sage auch, das Verdrängen, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Ausdruck, aber jetzt sich nicht wollen mit dem beschäftigen, hat eine Berechtigung, oder? Ich kann sagen, ich will mich jetzt nicht mit dem beschäftigen. Mhm. Es wird für mich erst dann ein bisschen schwierig, wenn ich merke, dass ein Mann das konsequent macht, oder?
Und über lange Zeit,
sozusagen. Über lange Zeit, oder? Mhm. Und dann merke ich aber, es drückt sich dann gleich irgendwie aus, eben zum Beispiel körperliche Schmerzen oder so bis hin zu Depressionen. Mhm. Wo auch eine Ursache haben in so einer Verlusterfahrung.
Mhm. Wobei und, nicht durchlebt werden,
ja.
Quasi.
Mhm. Und ich merke dann in den Situationen, dass sich Frauen eher so erleben, dass sie sagen, und ich muss über das reden und ich will über das reden. Weil es ist für mich eine Möglichkeit von realisieren, was da Schlimmes passiert ist. Das auch zu würdigen, was da passiert ist. Und durch das verändert sich das.
Und ich das ist dann, quasi auch ein gestalterischer Prozess.
Klar. Mhm. Und ich erlebe eher, dass das Mann hat eher handelnd umgeht mit solchen Prozessen und nicht verbal und in dem, was sie darüber redet. Oder? Und das gibt manchmal eine grosse Distanz. Also da höre ich manchmal, dass Frauen sagen, mein Mann trauert gar nicht, er ist nicht mit mir im Kontakt, ich trage alles allein. Und die Männer sagen, das ist gar nicht wahr. Ich traue genau wie du. Ich bin über das, was uns da passiert ist, sehr traurig. Es erschüttert mich sehr. Aber ich bleibe nicht da drin. Ich will da rausgehen. Mhm. Also ich gehe ins Handeln, ich gestalte etwas. Ja, und man mag gar nicht so sehr über das reden. Und ich wirbe dann einmal drum, oder? Dass ja beide Arten von Umgang ihre Berechtigung haben.
Mhm.
Aber es braucht wie einen gemeinsamen Ort, wo man sich trifft mit dem. Mit dem, was einen beschäftigt. Und dann wieder je ins eigene geht. Also ich darf ja, wir dürfen ja unterschiedlich mit solchen Gefühlen umgehen. Wir drücken ja auch Freude anders aus oder andere Gefühle.
Aber das ist halt in der Paarbeziehung noch eine Herausforderung.
In der Paarbeziehung ist das eine Herausforderung. Und darum sage ich so, Verlust, die wir erleben als Paar, respektive auch als Eltern, die haben ein grosses Potenzial, nämlich in beide Richtungen. Nämlich die Richtung, dass wir näher zusammenkommen. Nämlich im Schlimmen, im Leidvollen, im Schmerz, in der Trauer. Dass wir zusammen auch das durchtragen, miteinander und uns stützen da drin und uns verbunden fühlen da drin. Es kann aber auch sein, dass Eltern auseinandergehen, weil sie einander nicht finden in der Art und Weise, wie sie mit dem Schlimmen umgehen. Und dort wirbe ich sehr darum, oder, dass ich Männer, auch wenn sie allein kommen oder wenn sie als Eltern oder als Paar kommen, dass sie gleich dem auch einen Ausdruck geben, auch einen verbalen Ausdruck. Und sich nicht so zurückziehen, so in einen eigenen Raum von ich bin jetzt mit dem allein und ich trage das jetzt für mich allein, weil ich dann immer wieder Männer erlebe, die sagen, ich traue mich nicht, das, was bei mir ist, an Trauer und an Schmerz auszudrücken, weil ich nicht auch noch will, meine Frau oder Mutter von dem Kind, das wir verloren haben, noch will belasten. Oder? Ich will nicht auch noch eine Belastung sein, es ist genug schlimm.
Ja, und das hat mich, du hast das noch mit meinem Text schon mal geschrieben, und es hat mich so traurig gemacht, das zu lesen. Weil das macht doch wieso, das macht einerseits beide noch mehr allein.
Genau.
Und einerseits tut es mir so leid für so einen Vater, Partner, wo sich, wo zumindest meint, er kann sich nicht zumuten, weil er sonst quasi zur Belastung wird. Aber es tut mir irgendwie auch leid für die Partnerin, wo wahrscheinlich der Mensch gerne würde spüren in dieser Trauer und es kommt wie nicht durch.
Dass man manchmal Mann sie ihre Partnerin wollen schützen und gleichzeitig schafft also Distanz. Also eigentlich erreicht es gerade das Gegenteil, oder? Und das ist dann, das gibt dann neben dem Verlust, gerade wenn man zum Beispiel ein Kind verloren hat, was ein primärer Verlust ist, gibt es einen sekundären Verlust, oder? Mhm. Und das ist, dass die Partnerschaft zum Beispiel oder verloren geht. Man verliert wie die Nähe als Partner und das ist dann wie nochmal ein Verlust, oder? Und ich werbe sehr darum, dass dann Männer sich auch zumuten mit dem, was sie beschäftigen. Und manchmal ist es eine Zumutung, ja.
Ja, aber ich glaube, man darf seinem Gegenüber das eben auch zumuten. Ja. Glaub, wir unterschätzen uns manchmal gegenseitig, oder? Ja.
Das gehört dazu, oder? Auch in Freude und Leid, oder? Ja. Nicht nur in der Freude.
Ja.
Und ja.
Gibt es dann so Voraussetzungen, wo du wie jetzt aus der Erfahrung, wie so das Gefühl hast, unter gewissen Voraussetzungen kann das besser gelingen? Und was wären das für dich?
Voraussetzungen? An was denkst du? Also
ja, ich weiss nicht, zum Beispiel überhaupt, wie die Kommunikation zwischen diesen zwei Menschen funktioniert oder also ich weiß nicht, vielleicht auch, was vorher schon an, sag jetzt, Boden rum ist.
Ja, oder klar, es gibt natürlich unterschiedliche Arten und unterschiedliche Situationen, wie man auch jemanden verliert. Und es kann sein, dass man zum Beispiel ein Kind über einen längeren über eine längere Zeit begleitet. Mhm. Oder dass es so plötzliche Situationen, wie jetzt ein aus heiterem Himmel, es gibt Suizid, wo aus heiterem Himmel passiert. Und dass das derweil erschüttert, dass wir wie es nicht mehr schaffen, miteinander über das, über das Schlimme in Kontakt zu sein. Oder? Mhm. Und wenn man als Eltern, zum Beispiel das Kind, wo man begleitet dann im Sterben, das kann dort, muss man sich ja auch einigen, wie sind wir da, als mit unserer Liebe, mit unserer Verbundenheit, wie gehen wir um, auch mit dem langsamen Abschied nehmen, dass das eine gute Voraussetzung kann sein, halt miteinander im Kontakt sein. Mhm. Und manchmal sind so plötzlich hier, das können Unfälle sein, das können Verbrechen sein, das können eben zum Beispiel ein Suizid sein, wo so einschlägt in eine Beziehung, dass wie die Verbundenheit verloren geht und man wieder muss wie in Kontakt zueinander finden in dem drin.
Mhm. Und je nachdem ist man vielleicht in dem Moment gar nicht wirklich fähig dazu.
Ja, das kann so sein. Auch natürlich sehr beschäftigt ist dann mit Ungerechtigkeit, mit Unverständnis oder auch mit viel Wut. Mhm. Erlebe ich auch sehr Erschütterungen. Mhm. Und ich erlebe viel, immer wieder bei den Männern, dass es natürlich zu tun hat mit Kontrollverlust oder keine Lösung zu haben für etwas. Oder? Das ist, manchmal, glaube ich, meine Männer sind manchmal sehr lösungsorientiert. Und ich erlebe da eure Frau, jetzt nicht so pauschal zu werden, aber mehr so prozessorientiert. Mhm. Und das kann auch natürlich manchmal schwierig sein, oder? Es gibt für solche Situationen keine Lösung. Mhm. Es ist passiert und ich muss mit dem sein. Und das ist die Lösung, oder? Dass ich mit dem dann bin.
Und je nach Orientierung ist das ein grösserer oder ein noch grösserer Frust.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich gibt es auch, also ich unterstütze natürlich Männer sehr ihre Art, wie sie umgehen mit Schmerz, Verlust, Abschied. Und das kann manchmal sehr, sehr immer ein Funktionsmodus sein, weil es geht ja darum, zu überleben, oder? Mhm. Also die Situation, die da passiert ist, zu realisieren. Und das heisst auch, es muss weitergehen. Das hat ja auch etwas Gutes da drin. Mhm. Mhm. Und sie zu unterstützen, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass du in dem Funktionieren drin deine Trauer kannst leben. Mhm. Ich finde einfach, dass man auch miteinander muss im Gespräch sein darüber, wo ich dann bin mit dem. Und ich kann ja selber sagen, ich erlebe manchmal, dass Männer wie Angst haben, dann so den Kontakt zum Leben zu verlieren, also Kontrolle zu verlieren, wie nicht mehr am Leben teilzunehmen. Wie so rauszufallen, Ohnmacht zu erleben und wie so Angst zu haben, ich funktioniere nicht mehr, ich verliere den Job, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Und dann finde ich, dann ist es blöd, wenn man, ich höre dann manchmal so Tipps, wo man sagt, ja, du musst halt einfach, nimm doch einfach mal einen Monat Auszeit.
Und was mache ich in diesem Monat?
Und dann, genau, und ich sage dann, ja, und was, nein, eigentlich geht es ja darum, mach doch das, wo du vertraut bist damit. Mhm. Also das Thema von der Selbstwirksamkeit, oder? Wo
also das finde ich jetzt auch als Frau völlig nachvollziehbar.
Extrem schwierig, oder? Ja. Und ich finde, Selbstwirksamkeit ist so wichtig, oder? Dass man einen Menschen dort unterstützt und er sich selber noch wirksam erlebt. Mhm. Und das kann manchmal sein im Job, aber das kann auch für eure Frauen im Job sein.
Ja, absolut.
Und dann nicht nur sagen, ja, dann musst du einfach eine Auszeit nehmen und dann drehe ich da im Kreis um oder was. Also, nein, dann zu unterstützen da drin und trotzdem oder mit dem in dem drin auch miteinander im Kontakt zu bleiben. Oder? Und da braucht es, da kann natürlich Trauerbegleitung kann sehr helfen, oder, da drin.
Und eben, aber schon auch, oder es stellt sich dann gleich auch die Frage, haben wir es vorher auch vom Verdrängen gehabt, wo seine Berechtigung hat über eine gewisse Zeit und vielleicht auch gerade in besonders akuten Phasen sowieso. Wir haben es aber ganz am Anfang vom Gespräch auch davon gehabt, dass Trauer, die nicht, ich sage es jetzt ein bisschen banal, die nicht durchlebt wird, einem auch irgendwann wieder einholen kann. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, wie jemand und möglicherweise besonders Männer drin zu bestätigen, dass es völlig ein guter Weg ist, zum Versuchen weiter zu funktionieren und in dieser Selbstwirksamkeit hineinzubleiben. Und wo ist jetzt aber, ich sage jetzt, der goldige Mittelweg, um dann in dem Sinne nicht einfach das so auf die Seite schieben, dass es mich vielleicht 10 Jahre später einfach nochmal umhält?
Ja, weißt du, Elena, diese Garantie hast du nie.
Okay, ja, das ist natürlich wahr. Ah, ja.
Die hast du nie, weißt du? Und ich erlebe, ich lebe manchmal gerade auch in der Sterbebegleitung oder mit Leuten, die eigentlich die Praxis haben, die schon älter sind, mhm. wo manchmal noch im höheren Alter mit Situationen wieder konfrontiert sind, da kommt wieder etwas auf, wo doch schon 50 Jahre mhm. alt ist. Also wir haben unsere Psyche funktioniert oder unsere Seele, sage ich mal, funktioniert nicht so, dass wir können sagen, und es ist jetzt gut und es ist abgeschlossen.
Ich habe jetzt Trauerarbeit gemacht.
Ich habe es jetzt gemacht mhm. und das tönt ja dann auch so, oder? Trauerarbeit. Ja. Heisst ja dann, ich mache mal die Arbeit und wenn dann die Arbeit abgeschlossen ist, ist es gut, oder? Mhm. Und das habe ich auch nicht gern, wenn man so von Trauerphasen redet, oder? Also ich rede mit einem Mann nicht von Phasen.
Es ist nichts Chronologisches.
Mhm. Nein, das sowieso nicht. Und ich rede viel mehr von Traueraufgaben. Die Aufgaben in der Trauer, es gibt bestimmte Aufgaben, die man auch angehen kann, wo man sich damit beschäftigen kann. Und die kommen vielleicht immer wieder. Gibt es wieder eine Aufgabe da drin? Und das kehrt auch wieder. Es gibt immer wieder so Aufgaben, die sich einfach immer wieder stellen, oder? Mhm. Also zu realisieren, dass jemand fehlt, mhm. das wird immer wieder kommen. Mhm.
Mhm. Aber ist es nicht für alle Menschen, ganz unabhängig von der Sozialisierung, ganz unabhängig vom tatsächlichen Geschlecht, irgendwie ein Bedürfnis, einen Ausdruck zu finden, für so überwältigende Gefühle wie zum Beispiel eine Trauer?
Doch,
oder gerade wenn es, ja. wie bei dem, ich meine, was du schilderst, von Kindern,
die
mit Suizid oder Suizid sterben.
Genau. Unbedingt. Also so Ereignisse, die können einem ja total wie so die Lebensenergie oder der Lebenswille oder der Lebenssinn nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wie man sich also Sinnzuschreibung ist auch etwas, was wir uns selber geben. Oder? Wir geben etwas einen Sinn und der Sinn kommt nicht von außen. Das heisst, es ist etwas, was ich selber immer wieder für mich muss festlegen, muss suchen, muss entwickeln. Und dort kann es sein, dass gerade durchs Handeln ich auch immer wieder Sinn finde. Oder? Und ich finde, was ich so merke, oder wir leben in einer Zeit, wo viele so religiöse, konfessionelle Verbundenheiten sich auflösen. Aber die Institutionen haben ja auch die Funktion gehabt, in solchen Übergängen und solchen schwierigen Lebenszeiten auch begleitend da zu sein. Zum Beispiel mit Ritual, oder? Und ich sage dann einmal, ja gut, es ist schon auszutreten irgendwo, das kann man machen, oder? Aber wo trittst du denn ein und was lässt du denn eigentlich zurück? Oder gibt es dann eine Möglichkeit, selber so Ritual zu entwickeln oder Unterstützung zu holen, um können mit solchen Lebensereignissen auch konstruktiv umzugehen oder kreativ umzugehen mit denen? Und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, dass wir auch immer wieder eine Form finden, um dem inneren Geschehen einen äußeren Ausdruck zu geben. Und das kann in einem Ritual sein. Und ich vielleicht immer wieder machen. So Abschiedsfeiern, die haben ja auch eine wichtige, nicht nur eine soziale Bedeutung, sondern auch für mich eine eigene, eine seelische und eine psychische Bedeutung.
Mhm, ja, es ist einer von ganz vielen wichtigen Schritten, um etwas zu realisieren, oder? Und,
genau.
Und das nicht, also, Entschuldigung, wenn ich dir das jetzt, was ich eben spannend finde, beim selber erleben, ist, dass es einen riesen Unterschied macht für mich, ob ich das allein mache oder ob es wie Zeugen und Zeuginnen gibt. Jetzt gerade an einer klassischen Beerdigung, Abdankung oder auch an einer freien Abschiedsfeier, dass du wie oder du bist zusammen dort.
Ich sage immer wieder in der Ausbildung von Sterbebegleiterinnen, ich sage immer wieder, der Tod ist nicht eine persönliche Sache. Es ist nicht einfach ein subjektives eigenes Geschehen. Das ist er auch. Aber der Tod ist auch ein soziales Geschehen. Jeder Mensch stirbt aus einer Gemeinschaft.
Mhm. Es macht etwas mit dem Gefühl.
Es gibt immer Menschen, die betroffen sind. Und das heisst, es muss auch die Möglichkeit geben, dass die Menschen, die betroffen sind und berührt sind, dass die eine Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen. Und ich bin nicht ein grosser Fan von privaten Abschiedsfeiern. Also, dass man für sich einen Rahmen sucht und persönliche Formen findet, im engsten Kreis, das finde ich, das hat eine Berechtigung. Aber ich finde, es braucht immer auch Formen, wo die, die sich nachfühlen, wollen, Abschied nehmen, das auch können. Mhm. Und das nicht privat irgendwie für sich mitmachen. Mhm. Und das hat so eine Tendenz gegeben. Und da ist die Corona-Zeit natürlich nochmal ein Booster dafür, oder? Dass man immer mehr so ins Private sich zurückgezogen hat. Und wie der Tod und Sterben, wie so zu der Gesellschaft ausgeht, ist.
Mhm.
Und das, ich glaube, da sind wir heute noch immer noch dran, an diesen Auswirkungen. Und ich finde, es braucht so etwas, dass man das wieder wie öffnet, oder? Dass wir mehr trauen, auch miteinander im Kontakt sein und ein Verständnis zu entwickeln, oder? Dass Krankheit, Sterben und Tod immer ein Geschehen ist, wo mehrere Menschen betrifft. Mhm.
Bedingt es dann auch, dass, wenn ich in Trauer bin, dass ich mich eben zumuten kann? Also wenn wir jetzt nochmal auf das Thema, wie Männer damit umgehen, wahrscheinlich aufgrund von Sozialisierung, kann es sein, dass es als Mann auch einfach schwieriger ist, sich die Gemeinschaft zu holen?
Ja, natürlich hat das... Also, so traditionelle Männlichkeitsideologien heissen ja eigentlich, ich schaffe es allein, ich brauche keine Hilfe, ich habe alles im Griff, ich bin stark, ich mache es. Das wäre sehr traditionell, oder?
Also, je nachdem, was man unter Tradition versteht.
Ja, man sagt so in der Genderforschung, oder? Sagt man dem so die traditionellen Männlichkeits-Maskulinitätsideologien und so, wo auch wir Männer einen höheren Preis zahlen, oder? Und nicht einfach ihr Frauen, sondern das auch für uns ist sehr toxisch sein. Also ich finde, und sich zumuten, oder? Und eben, es ist dann nicht nur eine Zumutung, wo ich denke, als Mann ist es Zumutung für andere, mit mir umzugehen, sondern es ist eine Zumutung für mich selber.
Das meine ich, ja. Dass man erwartet, dass du das allein durchstehst, ist eine Zumutung.
Ja, und dass ich selber einige Gefühle habe, oder nicht mehr weiter zu wissen und total ohnmächtig zu sein. Und ich habe so viele Männer, die in die Praxis kommen und sagen, hey, ich brauche einfach mal jemanden, der mir sagt, bin ich noch normal oder nicht?
Einfach, weil man überfordert ist mit dem, was man erlebt.
Die Gefühle, die ich da habe, ist es noch normal? Hat man das als Mann?
Wahnsinn.
Denke ich mal, ja, klar. Also, wo hast du das gelernt, dass das nicht soll zum Masi gehören? Und dann tauchst du natürlich sofort die Geschichte ein, oder?
Mhm.
Aber ja, das kann sehr hindern, oder? Dass Männer das für sich sehr für sich tragen. Und oder dann natürlich, was ich auch immer wieder merke, oder? Das ist, dass Männer halt versuchen, dass wir äußerlich, also sie externalisieren. Das heisst, das, was sie in sich selber innen spüren, dass das wie wenn aussen suchen und durch Handlungen ausleben und wenig das für sich selber, also so zu halten und mit dem zu sein.
Was könnte das zum Beispiel sein?
Ja, das könnte zum Beispiel sein, dass man viel Sport macht und so. Das ist eine Möglichkeit, oder? Nach außen oder eben Leistungen weiterhin viel zu arbeiten, vielleicht sogar noch viel mehr zu arbeiten als vorher. Das könnten so Tendenzen sein, die ich einmal so erleben, oder?
Mhm. Und gleich habe ich mich auch schon gefragt, also Männer, die zu dir in die Begleitung kommen, reden wir jetzt wieder von Trauerbegleitung, kommen ja freiwillig. Und
jein.
Ah. Okay, klär mich auf.
Manchmal kommen sie geschickt.
Von ihren Partnerinnen aber?
Von den Partnerinnen können das sein oder auch von einem Partner. Ich kann manchmal auch Männer, die zusammenleben, die so Verlusterfahrungen haben. Oder dann hat auch von einem Arzt oder von einer Ärztin gesagt, sie müssen mal da hinschauen. Das ist nicht in meiner Kompetenz.
Ende der Schulmedizin.
Genau. Aber okay. Du hast
also
recht.
Unter einem gewissen Druck, aber grundsätzlich in dem Sinn ja Druck. Also es kann sie ja niemand zwingen.
Genau. Aber ja, ich habe immer mit Männern, die auch mit so Verlusterfahrungen, und das sind ja dann nicht nur Erfahrungen von, wir haben ein Kind verloren, sondern das sind dann auch Trainings-Scheidungssituationen oder eben Krankheiten zum Beispiel oder Jobverlust oder so Perspektivenverlust. So einige Themen. Oder letztens war einmal da gewesen, der hadert sehr darum, dass er eigentlich gerne Vater würde, aber es geht einfach nicht.
Und Männer, die aber eben so kommen, die haben ja, bringen ja schon wie eine gewisse Bereitschaft mit, sich überhaupt mit ihren eigenen Emotionen und ihrem eigenen Innenleben auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, jetzt gerade so mit so Tendenzen, die jetzt auch wieder aufkommen, wo irgendwie gewisse Männlichkeitsbilder eben wieder populärer werden, ja, auch bei jüngeren Männern.
Genau.
Manchmal frage ich mich dann ja, was macht man dann mit all diesen vielen Männern, die einfach irgendwie den Zugang nicht finden und vielleicht sogar das Gefühl, es ist ja auch völlig unwichtig. Und dann passiert irgendein Trauerfall. Und dann?
Ja. Dann wird der Trauerfall dann zu einer Tür, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit dem, was einen beschäftigt. Das kann sein. Oder dass man als Paar oder als Eltern dann den Zugang findet und sich Unterstützung holt und das Gespräch sucht. Ja, wir können natürlich nur mit diesen Männern oder mit diesen Menschen arbeiten, die Bereitschaft haben, zu kommen und sich, manchmal ist es nur, dass Sicht von außen da ist. Und aus dem heraus gibt es einen Prozess. Aber ja, manchmal merke ich schon, dass auch Gesundheitszustände von Männern können zu tun haben mit so unverarbeiteten Verlusten. Und es gibt ja Trauer, die gehört nicht eigentlich in die ist hier und jetzt, sondern es gibt Trauer, die gehört lang in die Geschichte zurück. Es ist so wie eine Trauer, die nie stattgefunden hat. Oder Abschied und Verlust, die sehr alt sind.
Was meinst du mit alt?
Ja, dass man zum Beispiel als Kind etwas erlebt hat, wo für einen schlimm war, wo schmerzhaft war, wo man sehr darum trauert, um eine verpasste Kindheit zum Beispiel. Ja, das kann sein. Also, was immer wieder auch ein Thema ist, das sind natürlich die Väter. Also Männer und ihre Väter, das ist immer wieder ein grosses Thema. Also dass Männer auch trauern, dass sie wie keinen Kontakt zu den Vätern gehabt haben. Und dass dann merken, wenn sie selber Kind haben und wenn sie Söhne haben, sich fragen, wie ist man eigentlich ein Vater? Weil ich weiss das eigentlich gar nicht so recht. Ich weiss zwar, ist man eine Mutter, aber weil die Mutter sehr nahe ist und der Vater ist eigentlich abwesend gewesen. Das ändert sich hoffentlich jetzt. Oder ich nehme es so wahr, dass sich das auch ein bisschen ändert. Und das sind zum Beispiel so Trauer über verpasste Beziehungen.
Und das kann einem nachher auch noch erstens weiter beeinflussen und zweitens kannst du das dann eben aufspülen, wenn zum Beispiel ein Verlust passiert, der jetzt von mir aus nicht muss Dimension haben, sondern einen Kindesverlust.
Ich habe gerade einen Sinn, einen Mann begleitet hat, der hat sich einfach nicht können auf seine Frau wirklich einlassen. Der ist zwar lang mit seiner Partnerin zusammen, aber er hat sich nicht wirklich können einlassen. Und dann sind wir so ein bisschen auf die Suche mal und dann hat er mir erzählt, dass er eigentlich als junger Bub eigentlich seinen Vater verloren hat. Und dann ist er eigentlich der Partner geworden von seiner Mutter. Eigentlich ist es natürlich nicht bewusst, ist das so gelaufen, oder? Sondern eigentlich ist er natürlich der engste Vertraute gewesen von seiner Mutter, oder? Und der Platz, der ist eigentlich besetzt gewesen. Er hat gar keinen Platz gehabt für eine Frau. Weil der Platz ist besetzt von seiner Mutter. Und das ist etwas sehr Unbewusstes, oder? Und so zu merken, er hat so mit Überflutungsgeschichten zu tun gehabt aus seiner Kindheit, wo er viel zu wenig in seine Kraft als Mann gekommen ist. Und darum auch nicht hat können mit einer Frau wirklich gut zusammen sein. Und das sind dann so Zusammenhänge, wo dann noch ganz viel Trauer auch gekommen ist über den Verlust von seinem Vater. Er hat auch damals als Bub gar nicht können trauern, weil die Mutter so trauert hat. Er hat das Gefühl gehabt, ich weiß es nicht auch noch. Und das ist wie eine verpasste Trauer, wo er dann wie jetzt im Hier und Jetzt und Heute nachholt.
Mhm.
Also mhm. nochmal wirklich in das hineinzugehen und um das wirklich zu trauern.
Mhm. Und wo wahrscheinlich, wenn man möchte, etwas ändern am Status quo, jetzt eben in dem Fall am können einlassen auf die Partnerin, wahrscheinlich dann nicht wirklich keinen Weg darauf beiführt.
Mhm. Genau.
Wie gehst du selber mit Trauer um?
Wie gehe ich mit Trauer um? Möglichst bereit sein anzunehmen und mit ihr zu gehen, sie als Begleiterin zu nehmen. Also ich bin nicht einer, der Abschied nicht so gern. Darum beschäftige ich mich wahrscheinlich so sehr mit Abschied. Damit ich ein bisschen vertrauter wird mit dieser Tatsache von der Abschiedlichkeit von unserem Leben überhaupt oder von allem auf dieser Welt. Die Endlichkeit ist ein Teil von unserer Lebendigkeit und vom Leben überhaupt und gehört zu unserem Leben, auch zu meinem. Aber ich habe den Abschied auch nicht so gerne. Ich bin ein Mensch, der gerne in Verbindung geht, gerne Konstanz hat, Sicherheit schöpft aus der Kontinuität, obwohl ich immer wieder in Neues reingehe. Aber es gibt gleich so etwas, wo ich gerne habe, wenn es bleibt, wie es ist. Und Abschied heisst immer, es bleibt nicht so, wie es ist. Das habe ich nicht so gerne. Aber vielleicht hat es auch so, ja, ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich habe viel Abschied auch in meinem Leben erlebt. Und einer der heftigsten Abschiede war schon, dass unsere Mutter, obwohl wir schon selber erwachsen waren als vier Kinder, unsere Mutter verloren haben. Sie war gerade gut 50 und über eine längere Zeit, auch von einer Krebserkrankung. Und das ist für uns ein Kind eine ganz schwierige Zeit. Auch natürlich zu merken, wie schwierig das für den Vater auch war, weil sein Leben oder die Lebensvorstellung auch nicht aufgegangen ist, oder? Er hat sich gewünscht, mit meiner Mutter zusammen dann, wo wir vier Kinder erwachsen sind, dann eben wie einen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Das ist einfach nicht aufgegangen, oder?
Mhm.
Und ja, das ist etwas, wo mich heute, der Abschied beschäftigt mich immer wieder so auch. Natürlich haben meine eigenen Kinder ja dann nie eine Grossmutter erlebt. Und das macht mich manchmal heute noch traurig und beschäftigt mich. Genau, und so.
Und ja. Wie hast du den Ausdruck gefunden für deine Trauer? Oder?
Ja. Ja, also auch handeln. Also wirklich, wie als ich kann nicht umgehen können mit dem. Das war so schlimm gewesen. Also, und das sind heute noch Bilder, also Bilder, die ich habe von dieser Beerdigungsfeier. Das ist für mich wirklich heute noch traumatisierend. Also wenn ich daran denke, das ist so eine schwierige. Also, ja, das ist so die Beerdigungsfeier war im Herbst und es hat so Nebel gehabt und es war so grusig feucht gewesen. Und nachher auf dem Friedhof und dann der Sarg damals, wir haben die Mutter nicht kremiert, sondern wirklich im Sarg, dann in das Loch runtergelassen und das ist für uns Kind ist das unglaublich schwierig gewesen, das so zu erleben. Und ich war damals im Studium schon und hatte guten Kontakt zu meiner sterbenden Mutter. Und habe, glaube ich, auch. Es hat dann auch eine Konkurrenzsituation gegeben zu meinem Vater. Weil eigentlich er hat nicht können umgehen mit dem. Und hat nicht. Das bis zum Schluss nicht wahrhaben wollen, dass die Mutter wird sterben. Und sie hat mit mir können darüber reden. Hat mich in eine schwierige Position gebracht, hat dann zum Vater. Ich selber habe dann auch kreativ eigentlich bin ich mit dem umgegangen, oder? Ich habe damals viel auch gemalt und habe dann auch ein Bild gemalt, um in dem Trauerprozess oder in dem Abschiedsprozess von der Mutter, sie hat damals noch gelebt. Und sie hat sich gewünscht, dass eines von diesen Bildern, die ich gemalt habe, eigentlich so in dem Zimmer, wo sie dann war, im Spital am Schluss aufgehängt wird, dass sie wie einen Bezug hat zu dem. Und das ist das, was ich machen konnte. Das ist wirklich, und das Bild ist dann auch zum Grabstein geworden. Also wir haben dann aus dem aus einen Grabstein gestaltet. Und das ist etwas, wo ich selber etwas beitragen konnte. Oder ich habe auch dort sehr handelnd bin ich mit meiner Trauer umgegangen. Ich glaube, ich hätte nicht können. Also es hat eine grosse Ohnmacht auch. Ich bin der Älteste von vier, die Jüngste ist 10 Jahre jünger. Hat auch noch daheim gelebt. Und das ist für mich auch, ich hätte nicht recht gewusst, wie mit dem umgehen. Also ich bin wirklich auch, dort bin ich wirklich sehr, sehr männlich unterwegs gewesen und habe wirklich etwas müssen machen. Ich konnte einfach nur, meine Trauer hat irgendwie müssen in eine Handlung hineingehen, also in einen kreativen Akt hineingehen. Und das hat mir dann später auch geholfen. Ich konnte dann aufs Grab gehen und bin dann auch immer wieder mit meinem eigenen Werk praktisch im Kontakt gewesen. Und das, ja, das hat mir gut getan dann. Ja. Ich ermutige auch Männer, wirklich auch kreativ zu werden und etwas zu machen, etwas zu gestalten, zu schreiben, in die Natur zu gehen. Zu fotografieren zum Beispiel.
Du hast dann dort manchmal wie so, wirklich so eine konkrete Aufgabe gegeben, um den Einstieg, weil der Einstieg ist doch manchmal so schwierig, oder? Ja. So, ja, ich merke, ich muss irgendetwas machen, aber was und wie?
Ja, hat auch zu schauen, gibt es Sachen, wo du eh machst, also wo du vertraut bist damit, oder? Also viele Männer drücken ihre Trauer körperlich aus. Also in dem, dass sie viel in die Natur gehen, viel gehen laufen, viel Sport machen, um sich körperlich auch zu spüren, im Kontakt zu bleiben mit der Lebendigkeit. Und manchmal spüren unsere Lebendigkeit ja wesentlich auch über unsere Körperlichkeit. Also sich selber so zu erleben und dort dann auch zu merken, ich bin auch noch leistungsfähig. Also ich kann teilnehmen am Leben, ich kann mich bewegen, und ich fordere dann halt einmal auf, dann wenn du rausgehst, oder schau mal, jetzt zum Beispiel gehst du spazieren in den Wald, oder gebe ich manchmal den Auftrag, such doch auch etwas, wo deinem Inneren entspricht, also auch etwas, wo dir in der Natur begegnet, wo deinem inneren Empfinden entspricht. Und Natur ist natürlich eine wunderbare Wegbegleiterin, oder wo wir vieles sehen, wo wir selber in uns ist, wo wir selber erleben, oder? Der ganze Zyklus von Werden und Vergehen, Vergänglichkeit und das Neue Entstehen ist ständig sichtbar, oder? Jetzt, gerade jetzt wieder, oder?
Und dann gibt es einem wieder eine Anbindung an den Rest der Welt, quasi.
Genau. Mhm. Genau. Weil Trauer kann sehr einsam machen. Ja. Du kannst sehr einsam machen, ich bin allein mit dem und es kann niemand nachvollziehen, wie es mir geht. Und das kann helfen, oder? Dass man wirklich in Kontakt geht mit unserer Mitwelt. Und dann auch über solche Erfahrungen auch miteinander kann austauschen. Mhm. Oder auch in unserem sozialen Gefüge über das auch können reden. Mhm. Oder eben Erinnerungsbücher zu gestalten oder der Mann, wo die Städtereise mit dem Velo unternommen hat, oder wo auf dem Handy von seiner Tochter, die gestorben ist, ein Bucketlist gefunden hat, von dem, was sie aufgeschrieben hat, die Städte, die sie noch besuchen will. Und der ist dann mit dem Velo die Städte besuchen. Und einfach so für sich so Möglichkeiten finden, oder? Von Umgang, von Gestaltung, von Trauer. Trauer heisst nicht einfach, ich brühle einfach da und sitze da und brühle, sondern ich gebe dem auch einen Ausdruck. Und, ja.
Wie würdest du ganz persönlich Trauergefühl beschreiben?
Ja, das ist so divers. Also ganz unterschiedlich. Oder Trauer kann, also eine Schwester von der Trauer ist die Wut, oder? Also Wut kann sehr ein Ausdruck sein von Trauer. Und der auch manchmal Ausdruck zu geben. Ja, und sich da drin dann auch zu spüren, oder? In dieser Wut. Oder manchmal ist Trauer hat auch einfach eine tiefe Verbundenheit. Also tiefes Berührtsein. Manchmal auch sehr erfüllt sein mit Dankbarkeit. Gerade wenn man einen Menschen verloren hat, den man gern gehabt hat. Auch Dankbarkeit, dass der Mensch ein Teil war vom Leben und dass wir in dieser Verbundenheit haben dürfen leben. Und ja, es kann einem sehr berühren und sehr viel Liebe, Dankbarkeit. Ich glaube, das Trauer hat so viele Facetten. Mhm. Das kann man nicht sagen, Trauer. Ja, sonst haben wir also das Gefühl, traurig ist ja vor allem das Gefühl, wo man dann traurig ist und brüllt und so. Und traurig ist viel. Traurig kann auch Freude sein. Traurig kann. Man kann sich in der Trauer auch freuen. Ich erlebe das manchmal so mit Leuten in der Sterbebegleitung oder Menschen, die jemand anderen verloren haben, gerade ältere Menschen schon verloren haben, wo es manchmal auch eine Dankbarkeit und eine Freude gibt darüber, dass der Mensch hat können sterben. Mhm. Und das schließt ja nicht aus. Es gibt immer so die Idee, es schließt eigentlich Trauer aus, wenn du dankbar bist für etwas, dass jemand hat können sterben, oder? Manchmal ist es einfach eine tiefe Verbundenheit und Liebe, dass jemand hat können gehen. Mhm. So.
Und vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man die Realität so begriffen hat, wie sie halt war. Ist. Oder das heisst ja nicht, dass ich mir nicht gewünscht hätte, dass der Mensch je erkrankt, zum
genau,
Beispiel.
Genau.
Er ist aber erkrankt.
Ja,
und genau. Ja. Mhm. Ja. Noch abschließend, Thomas, was wünschtest du dir für Männer in Trauer?
Dass sie sich nicht zurückziehen, dass sie da bleiben, in Kontakt bleiben mit sich selber, mit ihren eigenen, mit der Vielfältigkeit von ihren Gefühlen. Ja, dass sie sich trauen auch, mit dem sich zu zeigen, ihren Partnerin, ihren Partner, auch den Kind. Ich finde es so wichtig, dass Männer, auch wenn sie Väter sind, dass sie sich zeigen mit ihren Emotionen, weil das geht weiter. Also wenn Kinder das nicht erleben, dass Väter auch traurig können sein, auch können brüllen, auch können erschüttert sein, dann haben sie das Gefühl, das gehört nicht zu den Männern. Das gehört nicht dazu. Und das sind Buben lernen dann das so und denken, ja, das gehört nicht zum Mann sein. Und so geht das immer weiter. Und darum finde ich wirklich, Männer, zeigt euch mit dem, was euch beschäftigt, geht auch ins Gespräch, auch unter Männern. Ich finde es wichtig, dass Männer suchen als Gesprächspartner, als Freunde. Ich finde es immer traurig, wenn Männer ihre Partnerinnen verlieren, dann stehen sie allein da. Weil sie kein soziales Umfeld gepflegt haben. Oder? Sie haben das den Frauen übergeben. Und das finde ich schade. Ich habe gute Freunde, ich glaube, die treuesten, längsten Beziehungen, die ich habe in meinem Leben. Jetzt neben meine Geschwister sind die Männergruppen, die ich habe seit über 30 Jahren. Und das sind natürlich Männer, die kennen mich sehr gut und ich sie. Und sind die treuesten Begleiter. Ja. Und das, ja, das wünsche ich den Männern, dass sie sich zeigen mit dem, was sie beschäftigen.
Mhm. Ganz herzlichen Dank, Thomas, auch dass du dich zeigst, das Vorbild bist da und für deine Arbeit. Und danke für das Gespräch.
Danke vielmals für das schöne Gespräch mit dir, Elena.
Total gerne. Was mich an der Begegnung mit dem Thomas so beeindruckt hat, ist, wie fest seine langjährige Erfahrung und sein grosses Wissen immer wieder sichtbar geworden sind. Seit über 20 Jahren arbeitet er als Therapeut und noch länger befasst er sich mit diesen Themen. Und trotzdem tut er nicht so, als würden ihm Abschied und Veränderungen im Leben keine Mühe machen. Als würde er Zumutungen rund um Sterben, Tod und Trauer, wo das Leben einem manchmal bringt, ganz ruhig und bereitwillig annehmen. Ich finde es schön, wenn auch Fachpersonen sich so menschlich zeigen und dabei bereit sind, ihr Fachwissen zu teilen und andere dabei zu unterstützen, einen Umgang mit diesen Themen zu finden. Und übrigens, wenn du im nächsten Jahr den Thomas Feldmann einmal live erleben möchtest, wie er über das Thema redet. Am 31. März 2026 ist er im Rüspark im Aargau zu hören, unter dem Titel «Wenn Männer die Trauer trifft». Und wenn der Rüspark das Zentrum für Pflege und Betreuung zu Niederwil für dich auch sonst eine gute Adresse ist, mit dem tollen Kulturprogramm, das sie haben, auch mich kannst du nächstes Jahr dort live erleben. Am 26. Februar machen wir nämlich dort auch einen Live-Podcast. Merkt ihr doch schon mal das Datum, mehr kommt dann noch. Und natürlich muss ich jetzt auch das noch sagen, wenn wir schon beim Thema Live-Podcast sind, schon ganz, 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 ganz bald ist der Live-Podcast mit der Celina Schneider und mir im Krematorium Nordheim zu Zürich. Nämlich am Freitag, 14. November. Wir sind schon ziemlich nervös, kann ich da verraten. Und ich würde mich auch freuen, wenn du dort auch würdest kommen hören und schauen und wir uns mal könnten in echt begegnen. Tickets gibt es auf Eventfrog und übrigens sind sie ziemlich günstig. Und ein Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf geht an den Verein Onda Productions. Für diese Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Danke, Claudia. Das ist ein Podcast von Onda Productions. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Und dann reden wir wieder über Sterben. Und zwar in der Live-Folge aus dem Krematorium Nordheim. Weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elinor Billu. Bis bald.